Kurt zum Mitnehmen.
Wir hatten ein Interview mit drei Geschwistern aus Gaza. Wir wissen nicht, was die nächsten Tage mit denen passieren würde.
Ja.
Aber wir haben hier und heute diese Geschichte von denen erfahren. Und allein dieses Lächeln auf deren Gesicht für diese 10 Minuten, das war mir diese kompletten 2 Monate Stress, Sturm, alles Mögliche komplett wert. Ich kann auch gerne einmal so kurz erzählen. Ich bin ja selber mit 7 Jahren aus Armenien nach Deutschland gekommen. Ich bin nicht hier geboren. Armenien hat ja selber einen Genozid erlebt vor über 100 Jahren.
Mhm.
Deswegen dieser Sinn für Gerechtigkeit, der wurde mir halt schon seit Kind an in den Kopf gesetzt.
Herzlich willkommen und hallo zu dieser neuen Folge von Voices of TU. Ich bin Lennart Thomas, ich bin heute euer Host. Und mit mir im Studio sitzt heute Eduard Brosch. Hallo Eduard.
Hi, danke, dass ich hier sein darf.
Um euch Eduard einmal vorzustellen. Eduard ist einer derjenigen, die das Camp Dortmunder Studierende für Palästina hinter dem EF50-Gebäude ins Leben gerufen hat. Und unser Gespräch gerade ist Mitte August. Momentan ist er eigentlich fast jeden Tag im Camp, hat seine Klausuren alle auf einen Zweitermin gelegt. Denn in seinem normalen Leben ist Eduard eigentlich noch ein Informatikstudent. Und ja, Eduard und die anderen OrganisatorInnen des Camps wünschen sich, dass der Krieg in Gaza möglichst schnell beendet wird. Ihre Forderung an die TU und die FH ist dabei, sich klar und deutlich gegen die Menschenrechtsverletzungen gegenüber Palästinensern zu positionieren. FH und TU wollen sich in dem Konflikt nicht positionieren auf einer der beiden Seiten. Ich möchte gleich zu Beginn schon einmal sagen, dass wir in diesem Gespräch heute eher weniger über das Geschehen in Gaza reden werden. Dafür ist das Thema, glaube ich, einfach zu komplex. Mhm. Sondern ich möchte mit Eduard vor allem über seine persönliche Motivation sprechen. Warum hat er das Camp gegründet? Was für Aufgaben übernimmt er? Ihr werdet auch erfahren, was Eduard in diesem Camp alles erlebt hat und wie es mit dem Camp in Zukunft weitergehen wird. Und mich interessiert auch sehr, ob man es bei einem so polarisierenden und emotionalen Thema eigentlich schafft, mit der Gegenseite irgendwie im Gespräch zu bleiben, wo sich mir auch die Frage stellt, wer diese Gegenseite eigentlich ist. Wir machen hier bei Voices of TU immer zu Beginn diese Schnellfragerunde. Das heißt, ich stelle dir 5 Fragen, in denen es so ein bisschen um dich und die TU geht.
Okay.
Und unsere Hörerinnen können sich dann dadurch einfach so ein bisschen besser kennenlernen.
Okay.
Okay? Die erste Frage wäre, mein Lieblingsgebäude an der TU ist?
Die Galerie.
An der TU fehlt definitiv?
Eine Bibliothek.
Am Snackautomaten kaufe ich mir meistens?
Oh, im Moment den weißen Red Bull.
Der beste Ort, um sich zu sonnen, ist?
Oh, ich sonne mich gar nicht hier. Ich bin Informatikstudent, ich bin allergisch gegen Sonne.
Welche Farbe ist besser? Das TU-Grün oder das FH-Orange?
TU-Grün, muss ich nicht mal hören, diesen Satz.
Dann war es das mit unserer Schnellfragerunde. Wir kennen uns ja jetzt schon so ein bisschen. Ich war gestern einmal bei euch in dem Camp. Für alle, die das noch nicht wissen, einfach hinter dem EF50-Gebäude muss man die Straßenseite wechseln, geht so ein paar Meter nach rechts und findet dann dort euer Protestcamp. Ich beschreibe das nochmal kurz so ein bisschen. Das Camp ist eben dort auf einer Wiese. Es gibt ungefähr so etwa so 10 kleine Campingzelte, die da verteilt drauf stehen. Auf vielen ist Free Palestine gesprüht. Dann gibt es ein größeres Zelt mit Verpflegung. Da saßen dann auch viele von euch gestern drin, haben gequatscht, haben Tee getrunken. Es gibt ein Lernzelt, die meisten von euch studieren ja. Es gibt ein Versammlungszelt und mitten in der Wiese, auf der Wiese ist so eine große Feuerschale und es gibt Liegestühle drumherum. Also sieht auf jeden Fall nach einem gemütlichen Ort aus. Und Mitte Juni etwa hast du, Eduard, angefangen, das ja alles mit aufzubauen.
Ja.
Warum hast du dich dazu entschieden, dieses Camp zu gründen und so einen großen Teil deiner Zeit da reinzustecken?
Erstmal möchte ich einmal kurz was klarstellen. Ich habe das Camp nicht gegründet. Ich war einfach seit Tag 1 von dem zweiten Camp mit dabei.
Mhm.
Und jetzt bin ich halt auch der Pressesprecher von dem Camp.
Warum hast du dich dazu entschieden?
Ich kann auch gerne einmal so kurz erzählen. Ich bin selber mit 7 Jahren aus Armenien nach Deutschland gekommen. Ich bin nicht hier geboren. Und ich sehe das als ein riesen Geschenk, ein riesen Privileg, hier zu sein, hier diese Bildung genießen zu dürfen, diese schulische Laufbahn abgeschlossen zu haben, jetzt an der Uni zu studieren, vernünftig.
Mhm.
Und deswegen, das ist meine Pflicht. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich fühle mich dazu verpflichtet, dass ich das mache.
Ich glaube, so meine erste Assoziation bei so irgendwie, ich habe so Protestcamp irgendwie eher im Kopf gehabt, dass da immer dann Demonstrationen irgendwie die ganze Zeit stattfinden. Ja. Und das ist es ja irgendwie nicht. Was für einen Ort wolltet ihr da quasi kreieren?
Naja, ich sage das immer wieder so persönlich. So, ich habe das Gefühl, wir haben eher ein Dorf aufgebaut als ein Protestcamp. Aber die Form, wie wir protestieren, ist einfach eine etwas andere als vielleicht bei manchen anderen Protestcamps oder Demos oder Mahnwachen oder sowas. Wir zeigen ja wirklich, dass wir Tag ein, Tag aus da sind und nicht irgendwie uns unterkriegen lassen oder sowas. Wir haben fast jeden Tag eigentlich auch Programm. Das wird auf unserer Instagram-Seite Dortmunder Studierende für Palästina gepostet. Und ja, diese Programme sind halt sehr, sehr unterschiedlich. Teilweise sind das Vorträge von Leuten, die mit dem Camp helfen. Aber wir haben auch teilweise Vorträge von Leuten aus Gaza. Wir hatten ein Interview mit drei Geschwistern aus Gaza.
Ja.
Und wir haben diesen Laptop gedreht, mit der Webcam gezeigt, wie viele Leute überhaupt da sind, wie viele Leute die gehört haben und so, deren Geschichte erfahren haben. Wir wissen nicht, was die nächsten Tage mit denen passieren würde, aber wir haben hier und heute diese Geschichte von denen erfahren.
Ja.
Und allein dieses Lächeln auf deren Gesicht für diese 10 Minuten, das war mir diese kompletten 2 Monate Stress, Sturm, alles Mögliche, komplett wert, komplett.
Du hast jetzt gesagt, du bist Pressesprecher. Ich habe gestern schon erfahren, dass du auch noch ein bisschen eine andere Aufgabe hast. Sag dann nochmal, was machst du in dem Camp? Was sind deine Aufgaben?
Ja, also die sagen aus Spaß immer, ich bin Team alles, weil ich gefühlt wirklich alles mache, außer Tee kochen da. Aber
warum kochst du keinen Tee?
Weiß ich nicht, traue ich mir noch nicht zu. Ich werde auch immer aus der Küche gescheucht, wenn ich zu lange drin bin.
Ja, das meinten die gestern, weil du zu viel Platz annimmst, ne?
Also ganz am Anfang wurde ich erstmal in Sicherheit reingepackt.
Ja.
Wegen, weiß ich nicht, weil ich halt einfach nach Sicherheit eher aussehe.
Ja. Also Eduard, ich beschreibe dich mal kurz, ist 1,80 ungefähr groß, würde ich sagen, recht breite Schultern, also jetzt nicht ein klassischer Türsteher, aber hat auf jeden Fall, ich sag mal, eine stabile Figur, deswegen verstehe ich das mit dem Team Awareness, mit dem Team Sicherheit auf jeden Fall.
Dankeschön. Meine Aufgabe ist, ich bin Leitung von Team Awareness.
Ja.
Team Awareness ist einfach dafür da, um den Leuten so eine Art emotionalen Support zu bieten. Man muss wissen, wie man mit den Leuten redet. So, zum Beispiel hatte ich mal einen Fall, da ging es einer Person nicht gut. Ich habe die zur Seite genommen und die hat direkt angefangen, darüber zu reden, sich auszukotzen. So wirklich komplett ehrlich mit mir gewesen. Aber dann hatte ich auch schon Fälle, wo es einer Person auch nicht gut ging. Ich habe die dann zur Seite genommen und wir sind dann 1,5 Stunden spazieren gegangen und wir haben über alles geredet, außer über das, was diese Person belastet hat.
Ja.
Und im Endeffekt ging es ihr dann trotzdem gut.
Ja.
Also man muss einfach ein bisschen Feingefühl haben, auch wissen, wer mit wem redet. So zum Beispiel, wenn ich eine religiöse muslimische Frau vor mir habe, dass ich dann vielleicht die falsche Person aus Team Awareness bin, die dann mit ihr redet, sondern vielleicht eine andere religiöse muslimische Frau.
Einige von euch haben ja auch Angehörige in Palästina. Was macht das mit dir selber, wenn du dann irgendwie merkst, wie sehr die Leute sowas irgendwie mitnimmt und betrifft?
Ja, also ich bin, was das angeht, glaube ich, wirklich sehr belastbar. Ich bin körperlich sehr belastbar und ich bin aber auch mental wirklich sehr, sehr belastbar.
Also dann perfekte Kombination für Awareness und Sicherheit.
Ja, ich weiß nicht. Ich schöpfe halt meine Energie vor allem dadurch, wenn ich Leuten helfe.
Ja.
Und wenn ich den Leuten damit helfen kann, dass ich denen zuhöre, das ist auch Nummer 1, einfach zuhören.
Ja.
Nicht mal irgendwie direkt so dieses typische, was Männer immer machen, so mit Problemlösungen ankommen, sondern einfach zuhören. Einfach zuhören und den Leuten geht es danach meistens auch besser. Und ich versuche nicht irgendwie das zu sehr an mich ranzulassen, wie es den Leuten vorher geht, sondern eher, was ich danach mit diesen Leuten gemacht habe.
Ja.
Dass die vielleicht mit einer bisschen besseren Laune aus diesem Gespräch rauskommen.
Was mich noch interessiert hat, wie haben eigentlich deine Freunde oder deine Familie darauf reagiert, dass du jetzt so invested bist in diesem Camp?
Also meine Freunde verstehen das und meine Familie ist sowieso komplett voll und ganz auf meiner Seite.
Mhm.
Wir sind ja eine armenische Familie und Armenien hat ja selber einen Genozid erlebt vor über 100 Jahren.
Mhm.
Deswegen diese Sinn für Gerechtigkeit, der wurde mir halt schon seit Kind an in den Kopf gesetzt.
Mhm.
Also wir waren, als wir noch in Armenien gelebt haben, waren wir auch immer an diesem Monument, was den Opfern vom Genozid gedenken soll. Das ist, ja, das sieht aus wie so ein riesen Lagerfeuer aus Marmorstein, ist das, glaube ich, wo die Namen der Opfer, wo auch auf den Mauern die Namen von den Städten, die zerstört wurden oder jetzt in der Türkei oder sowas liegen, da eingraviert ist. Also die sind voll auf meiner Seite, komplett.
Ich habe jetzt gestern gesehen, dass bei euch am Eingang recht viele Regeln hängen, wie man sich bei euch im Camp verhalten würde. Könntest du nochmal so selber grob zusammenfassen, was euch einfach wichtig ist, wie man sich bei euch verhalten sollte?
Wir haben auch polizeiliche Auflagen bekommen, an die wir uns halten müssen. Und wir haben selber auch Regeln mit eingebracht. Uns ist halt wirklich vor allem wichtig, dass keiner in diesem Camp sich unwohl fühlt. Und darauf basieren halt eigentlich alle unsere Regeln, dass wir konstruktive Kommunikation haben, dass wir keinerlei Gewalt haben, weder körperliche, psychische, emotionale. Das wird bei uns im Camp gar nicht geduldet. Mit solchen Regelverstößen führt es dann halt im Endeffekt zu einem Ausschluss vom Camp.
Cut. Eduard hat ja eben erklärt, dass die Polizei dem Camp Auflagen gestellt hat, an die sie sich zu halten haben. Ich habe am 23.08.2024 bei der Polizei und der TU nachgefragt, ob es seit Campgründung zu irgendwelchen Auseinandersetzungen rund um das Camp gekommen ist. Ob sich Leute über das Camp beschwert haben, ob vielleicht Auflagen verletzt worden sind, etc. Am Tag darauf haben mir sowohl die Polizei als auch die TU Dortmund das aber verneint, es gab keine Probleme mit dem Camp. Da die TU Dortmund als staatliche Institution das Grundstück nur gepachtet hat, muss die Versammlungsbehörde darüber entscheiden, ob das Camp dort weiter existieren darf. Eduard hat mir erzählt, dass sie in regelmäßigen Abständen einen Antrag auf Verlängerung schicken würden, der bisher auch immer genehmigt wurde. Damit seien sie bei bis dato zweimonatiger Existenz das längste Pro-Palästina-Camp Deutschlands. Solange man mit dem Camp Aufmerksamkeit auf das Leiden der Zivilbevölkerung in Gaza lenken könne, habe man auch nicht vor, abzubauen, sagte mir Eduard. Jetzt geht's weiter und ihr hört, wie sich die TU positioniert.
Die bisherige Position von der Uni war ja, dass man eben eine staatliche Institution ist und sich nicht auf der einen oder anderen Seite positionieren möchte. Es gab dazu auch einen offenen Brief von der Uni, der auch auf deren Website einlesbar ist. Ich lese mal gerade für alle von euch, die das hören und diesen Brief nicht kennen, also Ausschnitte daraus vor. Liebe Students for Palestine Dortmund, der Krieg, der seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober in Gaza, im Gazastreifen herrscht, bringt schreckliches Leid über die Menschen in der Region. Wir verstehen euer Entsetzen über die Opfer in Palästina, uns bewegen aber nicht minder Bedrohung und Terror gegen Israelis. Auch wir wünschen uns eine Welt ohne die Schrecken des Kriegs, sind aber nicht in der Position, auf das geopolitische Geschehen Einfluss zu nehmen. Weder in der Ost noch in der Ukraine. Ob Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen oder Genozid, die völkerrechtliche Wertung und Verurteilung liegt nicht bei Institutionen wie Hochschulen. Uns bleibt als international zusammengesetzte Gemeinschaft, einander respektvoll auf dem Campus zu begegnen und so ein Stück zu einem friedlichen Zusammenleben beizutragen. Das ist die Antwort von der TU gewesen. Was war eure Reaktion oder was ist eure Antwort?
Ja, ich weiß nicht. Ich finde das halt bisschen traurig, dass Unis sich neutral verhalten, aber dann im Nachhinein 20, 30, 40 Jahre später Vorlesungen über solche Themen anbieten und dann sagen so, ja, sowas ist passiert, sowas darf nicht nochmal passieren und dann klar positionieren. Ich verstehe auch natürlich, also das haben wir auch in dem Gespräch mit der TU gesagt, wir verstehen das voll und ganz. Das ist eine staatliche Uni, die haben einen fetten Stiefel auf dem Nacken, die können nicht einfach machen.
Mhm.
Ich bin mir sicher, dann würden die auch, oder ich würde es mir halt wünschen von meiner Uni.
Mhm.
Aber ja, die können uns zumindest die Sachen, die wir machen, erleichtern und vielleicht mit uns zusammen kooperieren. Und ich bin ehrlich, das machen die auch.
Wo soll eure, ich sag mal, dann Zusammenarbeit mit den beiden Universitäten hinführen?
Also zum Beispiel eine von unseren Forderungen war, dass wir, dass die TU und die FH Vorlesungen, Seminare zu diesem Nahostkonflikt, dem historischen Bedeutung von Palästina überhaupt anbietet. Der Kompromiss, auf den wir uns geeinigt haben, ist, dass wir jetzt mit den Fakultäten, die dafür zuständig sind, in Dialog treten werden und dass wir mit denen gemeinsam Lösungen erarbeiten werden. Also dass wir zum Beispiel Redner vorschlagen, die kommen können und dann mit denen zusammen das organisieren.
Cut. Auch wenn wir in unserem Gespräch vor allem über das Camp reden wollten, haben wir auch immer wieder über den aktuellen Krieg in Gaza gesprochen. Und in unserem Gespräch hat Eduard das Vorgehen Israels als Genozid, also als Völkermord an den Palästinensern bezeichnet. Der Begriff Genozid ist in diesem Krieg allerdings noch ziemlich umstritten. Was genau heißt Genozid also eigentlich? Florian Jesberger, der ist Professor für internationales Strafrecht, hat die juristische Definition gegenüber dem ZDF einmal erklärt. Im juristischen Sinne gehe es um die Absicht, eine nationale oder ethnische Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören. Das heißt also, die Absicht ist entscheidend und nicht, ob oder wie viele Menschen am Ende sterben. Eine solche Absicht juristisch zu belegen, ist oft sehr schwierig und dauert Jahre. Tatsächlich prüft der Internationale Strafgerichtshof Den Haag im Moment, ob es sich bei dem aktuellen Krieg um einen Genozid Israels an der palästinensischen Bevölkerung handelt. Die Anklage stützt sich auch auf Aussagen einiger hochrangiger israelischer Regierungspolitiker, wie zum Beispiel der von Verteidigungsminister Yoav Gallant, der nach dem Hamas-Massaker am 7. Oktober gesagt hat, wir kämpfen gegen menschliche Tiere und handeln dementsprechend. Gegenüber israelischen Soldaten hat Gallant außerdem gesagt, Gaza wird nicht mehr so sein wie vorher, wir werden alles beseitigen. Israel entgegen hat diese Vorwürfe als haltlos bezeichnet. Die Aussagen müsste man im Kontext der Gräueltaten der Hamas und dem Attentat vom 7. Oktober 2023 werten. Es sei nicht das Ziel Israels, die palästinensische Zivilbevölkerung auszulöschen. Deutsche Experten halten sowohl eine Verurteilung als auch einen Freispruch Israels vor dem Internationalen Strafgerichtshof für möglich. Ich habe Eduard deswegen als nächstes gefragt, ob das für ihn überhaupt eine Rolle spielt, dass das juristisch noch nicht entschieden ist. Und jetzt geht's weiter.
Nein, das fällt für mich nicht ins Gewicht, persönlich. Das Wort Genozid ist präventiv konnotiert worden. Also das ist ins Leben gerufen worden, um solche Sachen zu erkennen. Ich finde, genau das ist wichtig in dieser Frage, dass wir das frühzeitig erkennen und dass wir das auch beim Namen nennen. Das ist auch ein Punkt, der ja irgendwo bittersüß ist. Genozide haben noch nie funktioniert. Armenischer Genozid war der erste Genozid im 20. Jahrhundert, meine ich. Mhm. Armenier sind noch da, ich bin noch da. Ne, Genozid gegen die Juden im Zweiten Weltkrieg ist auch passiert, die sind auch noch da.
Ja.
Und genauso werden die Palästinenser auch da sein. Genauso wie in Armenien, in Jerewan, dieses Monument für die Opfer, die im Genozid gestorben sind, steht. Genauso wie in Berlin dieses Monument steht für die Opfer des im Zweiten Weltkrieg im Genozid steht, wird es in Palästina auch so ein Monument geben. Das bricht mir mein Herz, das zu sagen, aber es wird so ein Monument geben. Das ist scheiße. Ich will nicht, dass es so ein Monument gibt. Aber wenn es dieses Monument gibt, bedeutet es, dass es auch noch Palästinenser gibt, die nicht vergessen werden. Und deswegen, ja, ist es mir wichtig, das direkt beim Namen zu nennen, dass es ein Genozid ist. Und das ist er.
Ich würde gerne ein bisschen so über euren Camp-Alltag nochmal sprechen. Kannst du uns irgendwie so einen Camp-Alltag beschreiben? Ihr seid ja, beziehungsweise, oder einen Nachttag, ihr seid ja auch nachts da.
Boah. Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil jeder Tag ist eigentlich unterschiedlich. Aber so grob kann man einteilen in sonnige Tage und Unwettertage.
Mhm.
Unwettertage sind halt jetzt weniger ein Problem geworden. Erstens, weil weniger Unwetter ist und zweitens, weil wir jetzt diese sicheren Zelte haben und sowas.
Mhm.
Aber davor war das halt wirklich echt ein Problem. Da ist man ins Camp gekommen und dann so, okay, scheiße, morgen steht ein Sturm an. Wie sollen wir das hier alles sichern? Dann haben wir versucht, alles zu sichern. Verpflegungsteam hat uns dann immer Essen gemacht, Tee gemacht und wir haben dann zusammen gegessen, getrunken und dann weiter. Okay, was machen wir jetzt? Oh, gleiches Programm. Und das war immer so ein Hin und Her. Tagsüber ist es wirklich sehr, sehr schön, sehr harmonisch. Aber es ist halt immer ein Beigeschmack, ne? Mhm. Es ist immer ein Beigeschmack, weil im Endeffekt, wenn wir uns dann zu wohl fühlen, fühlen wir uns dann immer so vor Augen, wofür sind wir überhaupt hier?
Ja.
Na, wie gut geht es uns jetzt hier eigentlich? Guck mal, wir sitzen hier, wir lachen, wir trinken Tee
ja.
und da drüben sterben Kinder. Da werden Kinder, Frauen gezielt getötet. Da findet ein schrecklicher, grausamer Genozid statt und wir sitzen hier. Deswegen, das ist, ja, manchmal so bittersüß eigentlich.
Das, was du eben mit dieser bittersüßen Stimmung geschrieben hast, konnte ich gestern eigentlich auch irgendwie ganz gut miterleben. Da habt ihr in diesem Veranstaltungszelt so eine Diskussionsrunde durchgespielt, um euch selber so argumentatorisch nochmal zu wappnen. Was ich total interessant fand, dass total viele von euch dann eigentlich total Spaß dran hatten, so diese Gegenseite einzunehmen ja. und so richtig völlig gegen das zu argumentieren, was eure eigene Haltung ist und eure eigenen Werte sind. Und ich hatte das Gefühl, dass das so ein Moment war, wo man dieses total merkt, das kann irgendwie ein total lustiger Moment eigentlich sein und viele haben auch total darüber gelacht.
Ja, ja.
Und gleichzeitig sitzt man da und denkt sich, ja, aber irgendwie ist es halt schon auch sehr ernst, so warum wir hier sitzen.
Ja. Ich weiß nicht warum, ich konnte das nie.
Mhm.
Ich konnte nie für etwas argumentieren, wovon ich persönlich nicht überzeugt bin.
Okay, ja.
Deswegen, für mich selber ist das halt so lächerlich gewesen gestern.
Ja.
Hast du ja auch gesehen,
ja,
wie ich mich da kaputt gelacht habe bei diesen Argumenten.
Ja.
So, ich weiß nicht, ich kann nicht für eine Gegenseite vernünftig argumentieren, wenn ich weiß, dass die falsch liegt.
Ja.
Deswegen, ich wäre auch ein schrecklicher Anwalt. Aber, das war im Prinzip so ein gutes Training.
Ja.
Na, falls irgendwie Leute kommen, die mit bösen Absichten schon mal kommen und versuchen uns zu provozieren. Ich habe dir ja auch gestern erzählt, da sind zwei Typen, die manchmal auf der anderen Straßenseite stehen und demonstrieren in Anführungsstrichen.
Mhm.
Aber die lassen sich halt nicht mit sich reden. Die wollen weder, sogar in schlimmster Hitze, wir haben denen Wasser angeboten, wir haben denen Tee angeboten, haben die alles verneint, so, die haben nicht mal mit uns geredet.
Mhm.
Also, ja, ich weiß nicht.
Was wollten die von euch?
Keine Ahnung. Die wollten uns provozieren, denke ich mal. Ja, die nennen uns Terroristen, die nennen uns Hamas-Supporter, Terror-Supporter und sowas. Und die haben immer eine Kamera auf der Brust. Und die filmen halt alles. Und das ist halt deren Ziel. Die beschimpfen uns. Die Kamera haben ja die. Die können ja das Video schneiden, wie die wollen.
Mhm.
Und wenn jemand dann irgendwie ausrastet oder auf die zugeht, dann filmen die das und dann posten die das irgendwo. Und dann, ja, oh, aggressive Palästina-Supporter.
Mhm.
Ne? Aber was das angeht, haben wir das bis jetzt wirklich bilderbuchmäßig gemeistert.
Das heißt, da ist es dann nicht zu einer Auseinandersetzung gekommen?
Nein, noch nie. Wirklich noch nie. Wir haben immer den Besuchern auch gesagt, Leute, da sind jetzt zwei Gegendemonstranten, die filmen.
Mhm.
Passt auf euch auf, lasst euch nicht provozieren, dreht denen den Rücken, dass die eure Gesichter nicht filmen. Und alles lief dann bis jetzt immer sehr gut.
Ja. Was mich da sehr, sehr grundsätzlich irgendwie interessieren würde, du hast ja zum Beispiel auch erzählt, dass ihr auch einige JüdInnen hattet, die zu euch ins Camp gekommen sind. Wie ist da so euer Dialog gewesen?
Ja, die jüdischen Mitstudierenden und Mitprotestierenden, die da mit uns sind, die sind meistens die lautesten sogar. Das, was da gemacht wird, ist halt nicht mit Religion zu vereinbaren.
Mhm.
Deswegen, das verwechselt man ganz schnell mal Israel und Juden, weil das halt ein jüdischer Staat ist, aber das hat nichts mit Religion zu tun. Das ist, wir sind nur gegen das, was Israel macht, das, was israelische Militär macht. Wir sind ja natürlich nicht gegen Juden und die Juden, die bei uns im Camp sind, sind die lautesten von allen, wirklich.
Okay. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
Ich nehme auf jeden Fall mit, dass du irgendwie ein Mensch bist, der, würde ich sagen, sehr großen Gerechtigkeitssinn oder ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden hast und dass das auch so das ist, was dich angetrieben hat und antreibt, dass du sagst, wenn ich etwas erlebe, was ich als ungerecht empfinde, dann möchte ich das Privileg und die Freiheit und die Chancen, die ich habe, nutzen, um mich dagegen einzusetzen. Ja, vielen Dank dir, dass du da warst.
Gerne. Danke, dass ich hier sein durfte nochmal.
Und damit danken wir euch fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Folge. Falls ihr jetzt im Anschluss noch mehr Informationen rund um das Camp haben wollt, könnt ihr euch über Eldoradio und im neuen Eldoradio News Podcast am besten informieren. So, das war's jetzt ein letztes Mal von meiner Seite. Ich sag nochmal danke fürs Zuhören und tschüss.
Kurt bei Eldoradio. Kurt.digital.